بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وفقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي موضوعنا الذي بدأناه منذ لقاءات، والذي هو بعنوان شروط قبول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe mit dem Thema Erläuterung der Glaubensgrundlage bzw. Erläuterung von La ilaha illallah. Und so sind wir angekommen beim 13. Vortrag, und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fi Allah, alimna fima madha anna liqabuli kalimat al-ikhlas La ilaha illallah shurutan sab'a. أي أن الله جل جلاله لا يقبل من قائل لهذه الكلمة قوله إلا إذا توافر في هذا القول سبعة شروط عددها بعض أهل العلم في هذه الأبيات، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وإن كان هذا الشرط يدخل في مضامين هذه الشروط السبعة، قال هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. إذن خلصنا أن لقبول هذه الكلمة شروطا سبعة، وهي على الترتيب: العلم المنافي للجهل، ثم اليقين المنافي للشك، ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، رابعا الصدق المنافي للكذب، خامسا المحبة التي تناقض البغض، سادسا القبول الذي ينافي الرد، سابعا الانقياد الذي ينافي الترك. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الشرح والبيان للشرط الأول، وهو العلم المنافي للجهل، ثم شرعنا في اللقاء الماضي في الشرط الثاني وهو اليقين المنافي للشك. فذكرنا أدلة اليقين من القرآن والسنة، وفي هذا اللقاء نحن على موعد مع مسألة من الأهمية بمكان في باب اليقين، وهي مراتب اليقين. فلقاء الليلة إن شاء الله تعالى يدور حول بيان مراتب اليقين.
So wie vorhin erwähnt, liebe Geschwister, sind wir dabei, die Bedingungen für La ilaha illallah zu erläutern. Und welche das sind, haben wir in den vergangenen Unterrichten erwähnt, beziehungsweise wir waren damit fertig, die erste Bedingung zu erläutern, und zwar ist das das Wissen. Im vergangenen Unterricht haben wir über die Gewissheit gesprochen. Das war der erste Unterricht. Und heute machen wir weiter mit der Gewissheit. Und wie der Sheikh erwähnt hat, ist dies heute ein sehr, sehr, sehr wichtiger Vortrag, aufgrund dessen, weil über die Stufen der Gewissheit gesprochen wird. Heute bieten wir das Thema des Vortrages, die Stufen der Gewissheit.
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري هذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. هذا اليقين يا إخوة مرتبة عالية جدا من مراتب الإيمان. اليقين له مراتب ثلاثة سوف نتحدث عنها في هذا اللقاء. المرتبة الأولى علم اليقين، المرتبة الثانية عين اليقين، المرتبة الثالثة حق اليقين. علم عين حق، هذه مراتب اليقين. دليلها سورة التكاثر، قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. هذه المرتبة الأولى، مرتبة علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عينا اليقين. وهذه المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين. فذكر الله تعالى في سورة التكاثر مرتبتين من مراتب الإيمان اليقيني. في موضع آخر في سورة الحاقة ذكر لنا الله تعالى المرتبة الثالثة في الآية رقم 51 من سورة الحاقة، قال تعالى: وإنه لحق اليقين، وإنه لحق اليقين. فهذه مراتب ثلاثة للإيمان اليقيني، وهذه أدلتها من القرآن في سورة التكاثر وفي سورة الحاقة. نعم.
Wir machen wie erwähnt weiter mit den Stufen der Gewissheit, liebe Geschwister. Und zwar wird überliefert von Ibn Hajar über Sufyan al-Thawri, rahimahullah, dass dieser gesagt hat, wenn der Mensch die Gewissheit wahrlich in seinem Herzen richtig hätte, oder beziehungsweise wenn die Gewissheit im Herzen so wäre, wie es sich gebührt, dann würde das Herz des Menschen sozusagen, und das ist natürlich nur sinngemäß, Richtung Paradies rennen und vom Höllenfeuer wegrennen. Wenn die Gewissheit in unseren Herzen so wäre, wie es sich gebührt, dass sie in unseren Herzen wäre, dann würden unsere Herzen, und damit ist ebenfalls auch der Mensch gemeint, so würde man fliehen zum Paradies, weg vom Höllenfeuer. Wir haben erwähnt, dass wir über die Stufen der Gewissheit reden. Und die Stufen der Gewissheit sind drei, wie der Sheikh erwähnt hat. Die erste Stufe ist der Gewissheit ist das Wissen der Gewissheit. Und die zweite Stufe ist das Auge der Gewissheit. Die dritte Art der sogenannten Gewissheit ist die reine Gewissheit. und basieren darauf auf Surat Takathur, in dem Allah subhanahu wa ta'ala das am Ende dieser Sura spricht, indem er die zwei Arten der Gewissheit erwähnt. Einmal das Wissen der Gewissheit, zweitens das Auge der Gewissheit und drittens die, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Haqqa, Vers 51 erwähnt, die reine Gewissheit. Wir lesen nochmal die Verse vor, damit wir die auch mal gehört haben. Und zwar erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Takathur: Keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet, ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen, abermals, ihr werdet es mit dem Auge der Gewissheit sehen. Hierauf werdet ihr an jedem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Und ebenfalls in Surat Al-Haqqa, Vers 51, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die dritte Art der Gewissheit.
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بالتبيان لأقسام القرآن، وهذا الكتاب من الأهمية بمكان لطالب العلم، لأنه يتحدث عن الأقسام في القرآن الكريم، وهذا الباب من الأبواب الهامة في تفسير القرآن الكريم يحتاجه طالب العلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مراتب اليقين، وهي ثلاثة: حق اليقين، وعلم اليقين، وعين اليقين. أولها علمه التام، وعلم اليقين، وهو التصديق التام به، بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه، كعلم اليقين بالجنة مثلا، وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين. فهذه مرتبة العلم، كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله، وتيقنهم صدق المخبر. هذه أول مرحلة وأول مرتبة هي مرحلة علم اليقين، ودي خاصة بالسمع، خاصة بالسمع. فأنت تسمع القرآن يخبرك عن الجنة، فأنت تصدق تصديقا تاما لأنك من أهل الإيمان، فالعلم جاءك عن الكتاب وعن السنة، جاءك سماعا. حتى في كتب العقيدة يتكلمون عن باب السمعيات. السمعيات المقصود به أي النصوص التي وصلت إليك عن طريق السمع. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فتلقيت العلم سمعا. أنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن معاصرا له عند نزول الوحي، ولكنك آمنت به واتبعت وصدقت، لأن الخبر جاءك عن الله وجاءك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن طريق الإيمان كان السمع، له علم اليقين. ولذلك نقول أن علم زائد تصديق تام يساوي يقين. خذها معادلة كده: علم، العلم موجود في القرآن وفي السنة، هذا العلم وافق منك تصديقا تاما وإقرارا، هيساوي على طول ان انت صاحب يقين، ان انت صاحب يقين. ولذلك لما القرآن الكريم يتكلم في صدر سورة البقرة عن هذا الباب، باب علم اليقين، يقول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك ولا تردد، هدى للمتقين. طيب من هم أهل التقوى؟ أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. هذه الإيمان يا إخوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على أهل البقيع يوما وقال لمن حوله: إني اشتقت إلى أحبابي. الصحابة قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ أولسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحابي، منزلتكم عالية شوية، أنتم ليكم منزلة الصحبة. قالوا: فمن أحبابك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم لم نرى النبي، ولم نجالس النبي، ولم نصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأمنا به واتبعناه، فارتفعنا لمنزلة المحبة. وذلك عندما تسمع تقول لك: يا أحباب رسول الله، طبعا صدقوا، فكل من آمن بالنبي ولم ير النبي فمن أحباب النبي بنص كلام النبي. ولذلك الصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله شوف حرص الصحابة كمان علينا، ودي منقبة عجيبة جدا يأخذ في هذا الجيل، الجيل اللي تربى على مادة القرآن وصاحب النبي العدنان، كانوا أرق الناس قلوبا وأرحم الناس أفئدة. قالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ يا الله، كيف هتعرف هؤلاء الناس يوم القيامة؟ خايفين علينا يا إخوة، احنا آمنا ولم يرنا النبي ولم نرى النبي، فكيف يعرفنا يوم القيامة؟ أكيد في علامة معينة كدليل أن يعرفنا بها النبي. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن أمتي تحشر يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني غرا محجلين، الغرة هي مقدمة الشيء دائما، وذلك نقول مثلا في أوائل الشهور غرة شهر رجب، يعني أول يوم في الشهر، غرة شهر شعبان أول يوم في شعبان، غرة شهر رمضان أول يوم في رمضان. فعندما أقول الغرة يبقى المقدمة دائما. طب فين مقدمة الإنسان؟ الناصية، هذه الغرة مقدمة الرأس. فالمؤمن يوم القيامة الذي آمن بالنبي واتبع يحشر وعليه نور على جبينه من أثر إيش؟ الوضوء. وكذلك نيجي للتحجيل، أذكر اللي منكم يعني طبعا انتوا عايشين في الغرب وألمانيا يمكن ما تدركوش هذا، إنما في بلادنا كانت ستي وجدتي قديما يعني المهر بتاعها خلخال يتلبس في الرجل من تحت، عارف الخلخال؟ تقول محجلة يعني لابسة خلخال. حتى في حاجة اسمها الحمام الزاجل في عالم الطيور، عشان يعرفوا الحمام في رحلات الأصفار والهجرة يضعون حلقات في رجل الحمام أو الطيور، حلقة وعليها رقم بحيث نعرف إن ده جاي منين ورقمه إيه. ده اسمه التحجيل، التحجيل يعني على الأطراف من أسفل يكون فيه علامة. كانت قديما النساء يلبسن الخلاخيل، تعرف يا حسام في تونس أكيد، إنما ده الرجل ده ألماني ما يعرفش عشان كده مش عارف أنا. ففي بلادنا عارفين الكلام ده، الخلخال كانت الستة اللي راحوا كان عندها خلخال من فضة كده لابسة في رجليها من تحت، بتبقى عبارة عن طوق من فضة يحيط بأسفل القدم عند الكعب، ماشي كده، ده اسمه الخلخال ويسمى التحجيل. فالتحجيل ان حضرتك يوم القيامة يا من كنت حريصا على السنة متبعا لصاحب السنة حريص على الصلاة والوضوء، تأتي يوم القيامة عليك نور على جبينك ونور على الأطراف في الرجلين وفي اليدين، فيعرفك النبي محمد ان انت من احباب النبي، ان انت من امة النبي. يبقى اللي بيترك الصلاة هل يعرفوا النبي؟ يعرفوا ازاي؟ مش من أمة النبي، ما بيتوضاش، هنعرفوا ازاي؟ شوف قيمة هذه الفريضة العظيمة، إن أمتي تحشر يوم القيامة غرا محجلين من أثر ألو. فاحنا آمنا سماعا، جاءنا الخبر عن الله في كتابه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته فاتبعنا، فكان عندنا العلم اللي هو عن طريق السمع، وعندنا المعرفة التامة والتصديق التام اللي ولد عندنا علم اليقين، ودي مرتبة عالية قوي. لذا كانت أولى الصفات لأهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب، الغيب جالك عن طريق السمع، وبعدين ختمت الصفات أيضا باليقين بقى، وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، هذه اليقين. عندما يحدثني القرآن عن الجنة ويحدث النبي أنا عندي يقين إن في جنة، خلص عندي يقين إنها دار المؤمنين، عندي يقين إنها دار النعيم، واضح؟ فدي أول مرحلة لمرحلة العلم عن طريق السمع. يبقى خدها قاعدة كده معادلة حسابية، علم زائد معرفة تامة وتصديق يساوي يقين. نعم.
ابن القيم رحمه الله erwähnt in seinem Buch und er sagt folgendes: Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Arten der Gewissheit im Koran und er sagt, die erste und wichtigste Art der Gewissheit ist das Wissen der Gewissheit. Ja, wie wir vorhin erwähnt haben, es gibt drei Arten. Erstens Wissen der Gewissheit, zweitens Auge der Gewissheit. Er sagt hier, Das Wichtigste überhaupt ist das Wissen der Gewissheit. Und dieses Wissen der Gewissheit setzt sich aus verschiedenem zusammen. Erstens, wie der Scheich erwähnt hat als Beispiel, dass man gewisshaft oder gewissenhaft daran glaubt, an das, was man über den Weg des Hörens gehört hat. Ja, nee, beispielsweise jetzt im Koran oder ähnliches, was in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorkommt, dass man daran glaubt mit Gewissheit. Dass du mit Gewissheit, und wenn wir sagen mit Gewissheit, dann steht das natürlich dem gegenüber, dem Zweifel. Das heißt, wenn wir sagen, vollständige Gewissheit an diese oder an diese Sache, dann bedeutet das, fest und vollkommen daran glauben, ohne auch nur eine jegliche Art von Zweifel an dieser Sache zu haben. Und so sagt Ibn Qayyim, dass es über den Weg des Hörens ist und dass es die wichtigste Art der Gewissheit ist und dass damit kein Zweifel entsteht, wie beispielsweise, dass wir hören, was Allah subhanahu wa ta'ala über das Paradies sagt oder was Allah azza wa jalla über die Gesandten und Propheten sagt. All das, was man im Koran liest und sozusagen vorgetragen bekommt, was man auf dem Weg des Hörens mitbekommt, dass man feste Gewissheit darin hat. Das heißt, das nötige Wissen plus die jeweilige Gewissheit ergibt die sozusagen die sogenannte vollständige Gewissheit. Die vollständige Gewissheit. Und so sehen wir ebenfalls in Surat al-Baqarah, und das ist die Surah Nummer 2, wie Allah azza wa jalla im Koran erwähnt, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, Alif Lam Mim. Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Allah azza wa jalla sagt, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Und hier erwähnt Allah azza wa jalla, die an das Verborgene glauben. Yani, das Verborgene, worüber man eigentlich kein Wissen hat, aber das Verborgene Wissen bei Allah subhanahu wa ta'ala, die an das Verborgene glauben. Genauso wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Sahabern unterwegs war und er sagte ihnen, ich vermisse meine Lieblinge sozusagen, ja, meine mich Liebenden, ja, ich vermisse sie. Und so sagten die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir sind doch bei dir, o Gesandter Allahs. Und so sagt er ihnen, ihr seid vielmehr meine Gefährten und doch diejenigen, die ich vermisse, sind diejenigen, die nach mir kommen werden, mich nicht sehen werden und trotzdem an mich glauben werden. Und so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die nach mir kommen. Und somit kann sich jeder eigentlich angesprochen fühlen. Jeder Muslim, der an das glaubt, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, zählt genau unter diesen Personenkreis. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie Ahbabi genannt hat, dass er sie auf eine hohe Stufe aufgestuft hat, indem diejenigen, die an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben, ohne ihn gesehen zu haben. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die nach mir kommen werden, die an mich glauben werden, ohne mich gesehen zu haben. Diejenigen, die an mich glauben werden, ohne mich gesehen zu haben. Und so sehen die Sahaba, radhiyallahu anhum, haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, O Gesandter Allahs, wie wirst du sie erkennen? Und das ist eine wichtige Angelegenheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihnen, diejenigen, die nach mir kommen werden, yani diejenigen, die an mich glauben werden, ohne mich gesehen zu haben. Und so fragen die Gefährten, O Gesandter Allahs, aber wie wirst du sie erkennen? Und so sagte ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er sie an den Merkmalen des Wudu kennen wird. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie an den Merkmalen des Wudu erkennen wird. Und so ist, wie der Scheich erwähnt hat, dass er sie in den Gesichtszügen und an der Stirn erkennen wird und jeweils an den Händen oder an den Füßen. Das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Zeichen erwähnt hat, wie sie erkannt werden. Deswegen sollte man die Fragen stellen, derjenige fällt hier unter diejenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam so aufgelobt hat, aber diejenigen, die unter ihnen beten. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gefragt wurde, wie wirst du sie erkennen? Und er sagt, an den Zeichen des Wudu, so kann man rückläufig natürlich dann kurz schließen, dass man sagt, diejenigen, die nicht die Gebetswaschung vollziehen, oder fangen wir noch weiter an, diejenigen, die nicht beten und somit nicht die Gebetswaschung vollziehen, diese werden nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erkannt. Und das zeigt wiederum der Stellenwert des Gebetes in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, liebe Geschwister, das ist beispielsweise eine Sache, die wir jetzt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben und die authentisch ist und man somit die Gewissheit haben sollte, dass diese Sache genauso geschehen ist, genauso wie verschiedene andere Textpassagen oder das, was Allah azza wa jalla im Koran erwähnt, dass man keinen Zweifel darüber hat, dass man keinen Zweifel darüber hat und eine feste Gewissheit daran hat.
Al-Martabatu al-Thaniya مرتبة عين اليقين وهذه المرتبة هي مرتبة الرؤية والمشاهدة مرتبة الرؤية والمشاهدة كما قال الله تعالى في سورة التكاثر آية 7: ثم لترونها عين اليقين، مرتبة رؤية ترى بعينك، ثم لترونها عين اليقين. وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة، في فرق بين العلم والمشاهدة. لا شك أن المشاهدة زيادة علم، المشاهدة زيادة يقين، المشاهدة زيادة إيمان. أنت حصلت بالعلم علم اليقين بالسمع، خلاص عندك تصديق تام. عندما ترى بعينيك يزداد الإيمان، يزداد اليقين. فدي مرحلة في زيادة الإيمان، في زيادة الإيمان. ولذلك جاء عند الإمام أحمد في المسند وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. يا الله، شوف يا إخوة، شوف جمال النبوة. موسى عندما ذهب لميقات ربه قوم عبدوا العجل في غيابه، موسى يكلم ربه فالله أخبره أن قومك اتخذوا عجلا عبدوه من دون الله في غيبتك. موسى استقبل الخبر عادي، نعم قد يكون غضب، لكن عندما عاد لقومه مسرعا ورآهم يسجدون للعجل من شدة غضبه ألقى الألواح، التوراة من يديه كسرها، الألواح المكتوب فيها التوراة. فليس الخبر كالمعاينة، ممكن أخبرك خبر أنت مصدقه، لكن عندما ترى بعينيك قد يزداد إما غضبك أو إما فرحك على حسب الخبر إن كان مغضبا أو مفرحا. فليس الخبر كالمعاينة، لدرجة حتى في الأمثال يقولون: ليس مع العين أين. ممكن الخبر يكذبه المكذبون، لكن عندما يرون بعينهم صعب أنهم يكذبوا. وذلك نجد أهل الباطل دائما عند الآيات المادية ما استطاعوا التكذيب ولكن التغيير، ما يقدرش يكذب إنما يغير، كحال كفار مكة لما طلبوا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تسليم آية. إيه الآية؟ قالوا القمر، شق لنا القمر. طيب، فاستجاب الله تعالى وأيد نبيه بهذه الآية وانشق القمر إلى فلقتين ورأوه بأعينهم إلى شقين، شق على جبل والآخر على جبل مقابل في مكة، كما قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن رأوا بعيونهم، ما يقدروش يكذبوا إن القمر لم ينشق للنبي. طب يعملوا يغيروا: إن محمدا ساحر، إحنا مش عايزين نؤمن، رأينا بالعين اهي، ما فيش تكذيب خلاص، لا ما أقدرش أكذب لأن أنا شفت. فأعمل إيه؟ لأن دول أهل باطل، فيبدأوا يغيروا الحق: إن محمدا ساحر. وذلك قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر. شافوا عينيه. فدايما أهل الباطل يرى، طب ما فيش مناص للتكذيب، شاف، فيبدأ إيه؟ يغير الحق. زي ما أقول لك مثلا، أنا حسام مثلا رجل صالح كذا، لكن أنا ما بحبوش، خلاص كده ببغضه، فشايف عليه علامات الصلاح، بيصلي، يا عم ده بيصلي رياء وسمعة، ما أنا شفته بيصلي، ما أقدرش أقول إيه؟ ما بيصليش. لكن أبدأ أغير الحق إزاي بقى؟ أصله ده رياء، ده سمعة، عشان عنده مصلحة، أصله حاجة، تفهم؟ الواد عبد الكريم بيدي يد بيترجم الدرس أهو، يا أخي لا، ده هو بيترجم بس الحاجة في نفسه، الله الله الله، يدني ما هو قاعد، أنت شايفه بعينيك. فيبدأ نغير ايه؟ لان انا شفت، ما اقدرش انكر، ما اقدرش اقول النهاردة الشيخ ما اداش الدرس، الشيخ ادى درس ولا لا، ادى هو قاعد، انت انا شايف، يا عم الحاج ده بيزنس، فاهم؟ هم اهل الباطل كده يا اخو والله،
ده منهج البطل في كل زمان ومكان، لانه ما يقدرش ينكر الرؤيه، هو شاف. طب اعمل ايه؟ ما انا مش عايز برضو اقول انه حق، يبقى لازم اغير. شفت مثلا الوليد بن المغير من صناديد الكفر، ارسله قومه الى النبي عليه الصلاه والسلام عشان يحذر النبي ويخوفه ويبعده عن الاسلام والدعوه دي، وبدا فعلا جاء غاضبا: يا محمد انك سفهت احلامنا وعبت الهتنا، وقال كلام كبير، فدع قومك وشانهم. قعد يهدد وينددوا والنبي ينصت له بادب. طيب خلصت؟ قال: افرغت يا عماه؟ خلصت اللي عندك؟ شوف شوف الادب. يا عماه؟ قال: فرغت يا ابن اخي. ما يقدرش امام الادب ده الا ان يكون مؤدب. طيب. قال: فاسمع مني. قال: هات ما عندك. النبي قرأ عليه سوره فصيله بس، القران. الله اكبر. فبدا يقول: يا محمد ان هذا القران له لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق. وما يقول هذا بشر، لان ده اهل لغه، ياخد هم متقنين للغه. فشاف اللغه اهو، شاف جمال اللغه وعظمه اللغه ومتانه اللغه في القران. مش ممكن يقولوا ده انسان ابدا، ده كلام رب. شاهد مجرد بس ما رجع لقومه. ابو جهل بقى، وما ادراك ما ابا جهل، فرعون هذه الامه. قال لقومه: ان الوليد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندكم. الوليد اتغير، ده شكله دخل الاسلام ولا ايه؟ هم يقول لك صبع يعني كفر. فلما عاد اليهم قال: اصبأت يا وليد؟ تكفرت يعني، كفرت بديننا واتبعت محمدا؟ صاحبنا خاف على المكانه بتاعته بين قومه، ده سيد، ده زعيم. فبدا يفكر ووجهه يتغير ويكشر وبعدين قال: لا لا لا، ده كلام محمد، ده سحر. يا الله، القرآن ينزل يا إخوة ينقل لنا هذا المشهد في سورة، سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة. من ذا الوليد بن المغيرة، كان ثري جدا، زعيم، عنده أموال كثيرة جدا، عنده 10 من البنين، ما بيفرقهوش ولا يفرقهم، حوالين منه على طول، وبيننا شهودة. إلا خالد، قال ودوه يتربى في الصحراء على الفروسية، عشان خالد مش بتاعهم، خالد بتاع الإسلام، فده يتربى فين؟ في الصحراء. إنما أولاده كلهم حوالين منه. طيب، وبيننا شهودة، ومهدت له تمهيدة، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدة. لما نسمع القرآن وأقر بصدق القرآن، تعالوا نشوف. إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودا. شوف العذاب بقى المتصاعد الأليم والعياذ بالله. لماذا يا رب؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، بدأ زمجر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، سأصليه سقر. فأهل الباطل دايما يا إخوة مع العيمة دول ما يقدرش ينكر، لما يشوف ما يقدرش ينكر، إنما يغير الحق، يبدأ يدخل في نياتك ومقاصدك. ده أصله عايز كذا، ده بيقصد كذا، ده بيعمل كذا عشان كذا وعشان كذا. ده منهج مين؟ منهج أبي جهل، ومنهج الوليد بن المغير، ومنهج أبي لهب عم النبي. النبي صادق أمين، هم اللي قالوا عنه كده. يروح يخبر الناس بالإسلام، عمه ورا منه: لا تسمعوا له، إنه كذاب، أنا عمه. كذاب يا رجل. وهكذا أهل الباطل يا إخوة دايما نيجي مع المرتبة العالية دي، مرتبة العين، هو بتشوف لا 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 لا، أصل وفصل. ومن أعانهم على ذلك واتبعهم وروج كذيبهم فهو منهم لا شك، هو منهم لا شك، وبعد عن طريق أهل الحق وأهل الإيمان. فدي مرحلة مهمة أوي يا إخوة، ليس الخبر كالمعاينة. فموسى عندما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يتأثر، هذا التأثر الذي رأيناه منه عندما رآهم يعبدون العجل من دون الله فغضب وألقى الألواح فكسرها وفيها التوراة. فالمعاينة ما يملكش صاحب العين مع العين إلا التصديق، إلا أن يكون مكابرا فيبدأ يغير الحق كما رأينا.
So kommen wir zur zweiten Art der Gewissheit, und das ist, wie der Sheikh erwähnt hat, oder wie wir vorhin erwähnt haben, das Auge der Gewissheit, basierend darauf, wie wir am Anfang erwähnt haben, aus Surat At-Takathur, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen, abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Das, was wir vorhin erwähnt haben, war vielleicht eine der wichtigen Stufen ebenfalls, und zwar das Wissen der Gewissheit. Aber das, was jetzt ist, ist noch wichtiger als das, was wir vorhin erwähnt haben, oder noch gewaltiger als die erste Stufe. Denn das ist auch im alltäglichen Leben normal. Ja, nee, wenn du etwas siehst, ist es gewaltiger, als wenn du es nur hörst. Ja, nee, beispielsweise, wenn du sagst, das und das ist passiert, aber du hörst es lediglich, dann realisierst du es, aber ist es gewaltiger, wenn du es hörst. Und so erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, als er Musa a.s. die Kenntnis darüber gegeben hat, dass das Volk von Musa in der Abwesenheit Musas das Vieh angebetet haben. Ja? Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Nachricht gegeben, dass sie das Rind sozusagen anbeten. Und es hat Musa sozusagen nicht, yani es hat ihn natürlich schon betrübt, aber nicht sichtlich betrübt. Als er dann aber zurückgekehrt ist zu seinem Volk und dann gesehen hat, wie sie wirklich das Tier anbeten, so hat er, oder war er sowas von fassungslos und schockiert, dass er sogar die Tafeln, ja, auf denen ja die Tora geschrieben war, dass er diese Tafeln sogar fallen gelassen hat. Ja, als er es vorher gehört hat, hat er es natürlich realisiert, aber es hat ihn nicht sichtlich berührt. Als er aber von Allah subhanahu wa ta'ala dieses Zeichen bekommen hat, dass er nicht zurückgekehrt ist und gesehen hat, wie sein eigenes Volk wirklich dieses Tier angebetet haben, so war er sichtlich schockiert, so dass ihm sogar die Tafeln aus der Hand gefallen und auf den Boden gefallen sind. Das heißt, wenn wir über die Gewissheit reden, und wir sind immer noch bei der Gewissheit, wenn wir sagen, das Wissen der Gewissheit, dann sagen wir, dass es etwas sehr, sehr Wichtiges ist, dass du Wissen hast, ja, und dass du Gewissheit hast über das, was du gehört hast, was du gelernt hast und so weiter und so fort. Aber wenn wir über das Auge der Gewissheit sprechen, dann ist das noch ein Tick gewaltiger. Warum? Weil du siehst es. Und oft ist es so, dass was man mit dem bloßen Auge sieht, kann man ja oft nicht leugnen, beziehungsweise kann man nicht leugnen. Wenn du eine Sache siehst, kannst du es nicht leugnen. Und das ist auch, wenn wir uns den Zustand der Kuffar ansehen, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben vieles geleugnet. Aber wenn sie selbst etwas gesehen haben, dann haben sie es nicht geleugnet, sondern nur verändert. Warum? Weil das, was du siehst, kannst du nicht leugnen. Das ist genauso, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, wenn ich Hussam sehe und Hussam, ich sehe ihm dabei zu, wie er betet. Ich kann nicht die Wahrheit verdrehen und sagen, der betet nicht. Weil ich habe ihn jetzt gesehen, ja, es geht nicht mehr. Aber das Einzige, was mir dann noch übrig bleibt, ist, dass ich die Tatsache verdrehe. Dass ich sage, okay, ich habe zwar Hussam gesehen, wie er betet, aber dann sage ich, der macht das ja nur, damit die Leute ihn loben. Und er macht das ja sowieso nur, damit er gesehen werden will. Und er macht das nur, damit er zu dem und dem gehören will. Ja, ich kann es nicht mehr leugnen. Und dann bleibt mir, wenn ich natürlich eine gewisse Art des Neides oder des Hasses habe, beispielsweise, ich hasse Hussam, ja, ich hasse dich, Hussam, ja, wenn ich Hussam hasse und ich sehe ihn dann, wie er betet, dann sage ich, der macht das nur so, damit Salman ihn sieht, wie er betet. Aber in Wirklichkeit will er das gar nicht. Ja? Das heißt, genauso wie die Kuffar zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als sie ein Zeichen wollten, und Allah subhanahu wa ta'ala hat, yani wie bekannt ist, der Mond wurde gespaltet. Ja, der Mond wurde in zwei Hälften gespaltet. Und das ist das, woran wir fest glauben, ohne eine Art des Zweifels. Aber als die Ungläubigen das gesehen haben zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, yani, sie hätten das sehen können und dann sagen können, das hier ist wirklich wahrhaftig ein Zeichen von Allah. Wir müssen den Islam annehmen. Stattdessen sagten sie was? Das ist nur ein Zauberer. Das heißt, wenn du etwas siehst, dann bleibt dir nur noch das übrig, dass du es veränderst. Dass du diese Sache veränderst. Genauso wie der Sheikh erwähnt hat, als Walid ibn al-Mughira zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist, und er hat, yani Walid war yani ein Stammesherr sozusagen, der war jemand, der hat ein hohes Ansehen genannt. Das ist der Vater von wem? Von Khalid ibn al-Walid. Ja, der hat unter den Menschen hat er yani einen hohen Ruf genossen. Dann wurde er geschickt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um ihm zu sagen, hör mal zu, was stellst du an mit unseren Leuten? Die Leute fliehen und die Leute verlieren sich und die Familien gehen auseinander. Und was treibst du da mit dem, yani der Ruf, den du machst, yani, dass er zum Islam gerufen hat, was machst du damit und du vertreibst und yani, es entsteht Unheil, Unruhe und so weiter und so fort. Und er wurde richtig yani, hitzig dabei, als er darüber gesprochen hat. Als er den Anschein gemacht hat, fertig zu sein, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, bist du fertig, Onkel? Und das ist eine gewisse Art des Respektes, den er hier erwiesen bekommen hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann hat ihm Walid, yani Walid ibn al-Mughira, als er das gesehen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bist du fertig, ihr Onkel? Da blieb ihm, yani Amma, sogar noch eine schönere Art von Onkel. Ja, wenn du das auf Arabisch sagst, das ist sogar noch eine schönere Art. Ja, bist du fertig, mein Onkel? Und dann blieb ihm nichts übrig. Als er diesen Respekt gesehen hat, hat er gesagt, ich bin fertig, der Sohn meines Bruders. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam was gemacht. Er hat einfach nur die Sura Fussilat vorgetragen. Er hat ihm eine Sura aus dem Koran vorgelesen. Und als er sozusagen damit fertig geworden ist, hat er gesagt, diese Worte haben wahrlich eine gewisse Süße. Yani, derjenige, der im Unglauben ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm diese Sura vorgetragen und dann hat er ihm gesagt, diese Worte, yani, er wurde so richtig yani, platt gemacht. Als er den Koran gehört hat, hat er so ein Gefühl gehabt, yani, das hier ist unglaublich. Und hat ihm gesagt, das sind wahrlich yani, Worte mit einer gewissen Art der Süße. Und diese Worte können nicht von einem Menschen sein. Yani, damit will er sagen, diese Worte sind von einer Gottheit sozusagen. Er sagt ihm, diese Worte haben eine gewisse Art der Süße und diese können nicht von einem Menschen sein. Als Walid ibn al-Mughira zurückgegangen ist zu seinem Volk, und darunter war wer der größte Feind der Firaun dieser Umma? Abu Lahab gewesen. Abu Jahl, nicht Abu Lahab. Abu Jahl gewesen. War Abu Jahl gewesen. Und der yani, Walid ist zurückgekommen mit einem Gesicht, das hat sich verändert. Und Abu Jahl hat gesagt, yani, zu denen ihrer Zeit, wenn jemand dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist, dann haben sie sowas gesagt wie, er hat den Unglauben getan. Er ist ungläubig geworden. Yani, ist ja logisch, die sehen sich aus einer Position. Er hat unseren Glauben verlassen. Dann ist es ja rückläufig natürlich logisch, dass sie sagen, er ist ungläubig geworden gegenüber unserer Religion. Und dann hat er gesehen, wie Walid ibn al-Mughira zurückgekommen ist mit so einem nachdenklichen Gesicht und hat zu seinem Volk, und Abu Jahl hat dann gesagt, euer, yani, damit hat der Walid ibn al-Mughira gemeint, er ist mit einem anderen Gesicht zurückgekommen, als er weggegangen ist. Yani, es hat sich was geändert. Und dann ist er gekommen und hat er ihm gesagt, bist du etwa ungläubig geworden? Walid ibn al-Mughira hat kurz überlegt. Aufgrund dessen, weil er noch geschockt war von den Worten, die er gehört hat, von dem Koran, von dieser gewaltigen Botschaft. Und Abu Jahl sagt ihm, bist du etwa ungläubig geworden? Und Walid ibn al-Mughira hat kurz überlegt. Und dann hat er was gesagt? Nein, er ist ein Zauberer. Yani, obwohl er das gesehen und gehört hat, ja, mit dem Auge gesehen hat und er hat es gehört, blieb ihm nichts übrig, außer es zu verändern. Und dieses Ereignis erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in der Sura Nummer 74, der Zugedeckte, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn hier Walid ibn al-Mughira nicht namentlich genannt wird, aber yani, hiermit ist er gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, lass mich allein, mit wem ich allein erschaffen habe. Und dem ich ausgedehnten Besitz gegeben habe. Walid ibn al-Mughira hat ausgedehnten Besitz gehabt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dem ich ausgedehnten Besitz gegeben habe. Und Söhne als ständige Begleiter anwesend. Allah azza wa jalla, kennst du Ashra, Sheikh? Walid ibn al-Mughira hat 10 Söhne gehabt. Und es wird überliefert, dass sie, subhanallah, yani ein mächtiges Auftreten hatten. Stell dir vor, du hast 10 Söhne. Egal wo ihr auftritt, diese 10 sind immer um dich herum. Yani, er hat sich nicht von ihnen getrennt und sie haben sich nicht von ihm getrennt. Sie waren immer unterwegs. Yani, das ist ja schon beeindruckend. Ja, wenn du heutzutage mit 3, 4 Sicherheitsleuten kommst, da seht ihr auch, stell dir vor, du hast 10 Söhne und die sind immer bei dir. Der Scheich sagt, prachtvolle und starke und ehrfurcht, Menschen voller Ehrfurcht. Der Scheich erwähnt, dass die Menschen Angst vor ihnen hatten. Ja? Und stell dir vor, der Vater kommt, der Oberhaupt kommt und wie so auf Händen getragen seine 10 Söhne immer um ihn herum, außer wer? Außer Khalid. Khalid wurde geschickt in die Wüste, dass er dort erzogen wird. Und wie man natürlich am Ende sieht, aus einer gewissen Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah sagt, indem ich ausgedehnten Besitz gegeben habe und Söhne als ständige Begleiter anwesend, indem ich alles schön zurecht gemacht habe, und damit ist immer noch wer? Walid ibn Murira gemeint. Indem ich alles schön zurecht gemacht habe, doch begehrt er hierauf, dass ich ihm noch mehr gebe. Keineswegs. Er ist gegen unsere Zeichen wiederholt widerspenstig gewesen. Ich werde ihn mit Beschwerlichem bedrücken. Er hat ja nachgedacht und abgewogen. Tod ihm, wie er abgewogen hat. Abermals. Tod ihm, wie er abgewogen hat. Hierauf hat er geschaut. Hierauf hat er düster geblickt und ein finsteres Gesicht gemacht. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Er sagt, das ist nur Zauberei, die überliefert wird. Das sind nur die Worte von Menschenwesen. Und dies hat Allah subhanahu wa ta'ala über Walid ibn al-Mughira erwähnt. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir sagen, das Auge der Gewissheit, so ist damit eine höhere Stufe der Gewissheit gemeint, als nur die Nachrichtensprechung. Und das ist auch das, was Abdullah ibn Abbas überliefert, dass es heißt, die Nachricht, yani wenn man eine Nachricht hört, es ist nicht so, wie als wenn man diese Art gesehen hätte. Oder wie als wenn man dies gesehen hätte. Und natürlich aufgrund dessen, weil die Gewissheit durch das Sehen kann nicht geleugnet werden. Wenn man etwas hört, kann man es vielleicht leugnen. Aber wenn man etwas sieht, so fällt es einem schwer, dies zu leugnen. Sondern vielmehr tut man diese Sache einfach nur verändern, indem man es versucht zu leugnen oder ähnliches.
وهذه مرتبة إخوة مرتبة عين اليقين التي سألها إبراهيم الخليل عليه السلام ربه جل جلاله أن يريه كيف يحيي الموتى. لماذا؟ إبراهيم عليه السلام أراد زيادة الإيمان لنفسه واليقين والطمأنينة لقلبه، فطلب من ربه جل أن يريه بعينيه كيف يحيي الله عز وجل الموتى. ودي مرحلة إيمانية عالية قوي. أراد إبراهيم أن يقطع المسافة بين العلم اللي هو الخبر وبين المعاينة مشاهدة، ودي المسافة التي أطلق عليها النبي عليه الصلاة والتسليم لفظ الشك. قال عليه الصلاة والتسليم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لكلام النبي لسه لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. مرة ثانية أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية في سورة البقرة ممكن تأتي بها عشان تجهز.
نعم.
ويرحم الله لوطا أي نبي الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. طبعا في قول لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فالنبي يقول لك كان يأوي ركن شديد، ولكن قال هذا لبيان لأن قومه هو كان خارج قبيلته، فعايز يقول لهم أنا عندي ربي عز وجل قادر على أن يكفيني كذا وكذا، ولكن بمنظور الدنيا عندكم أنكم دائما تحتاجون من كان في قبيلته وعائلته، وده الركن الشديد عندكم، لا أنا لا أحتاج إلى هذا الركن الشديد لأن معي ربي عز وجل. فالنبي هنا بيبرأ لوط أن يكون قال ما قال، أنه بعيد عن قومه فهو ضعيف، لا هو قوي بإيمانه. قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت طول ما لبث يوسف، يعني يوسف لبث في السجن بضع سنين، النبي يقول ولو لبثت أنا، وهذا أيضا من تواضع النبي ومن رفع الحرج عن الأنبياء حتى لا يفهم عنهم فهم خاطئ، قال ولو لبثت طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لأن الداعي لما جه يوسف يقول له الملك محتاج لك ما لباش الدعوة، قال لا لازم الأول تقول للملك يشوف إيه أخبار النسوة التي قطعنا أيديهن بعد بضع سنين سجن، المفروض يخرج بسرعة ما يصدق، لا لا لا. فشوف النبي يقول ولو لبثت طول ما لبث يوسف لأجبته أدى لخرجت، وبعدين نشوف القضية يعني. وده طبعا في تبرئة للأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، وطبعا معلوم أن أفضلهم محمد، إذا كان محمد لا يصدر منه هذا، فبالتالي هل يصدر من الأنبياء إلا الذين سبقوه على الضرب وعلى، لذلك يقول العلماء، وده مهم جدا يا إخوة في طلب العلم أنك ترجع لأقوال العلماء في النصوص، لأن بعض الناس لو قرأ هذا النص بهذا الكافية يضيع في الفهم لأنه مش من أهل العلم، فنقول لك ارجع لأقوال أهل العلم في شرح الحديث. لذلك كل العلماء ومعاذ الله أن يكون هناك شك لا منه عليه الصلاة وأزكى التسليم ولا من إبراهيم عليه السلام، فالمراد من الحديث نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، فكأنه قال أي كأن النبي يقول إن إبراهيم لو لم يشك ولو كان الشك متطرقا إليه لكنا نحن أحق بالشك منه. طب هل شك النبي؟
لا
أبدا، ده أكمل الناس إيمانا، سيد الخلق محمد بن عبد الله. طب إذا كان كذلك إذن إبراهيم لم يشك. قال فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى ألا يشك، فالنبي عليه الصلاة والتسليم نفى الشك عن إبراهيم وعن نفسه وعن سائر الأنبياء، وهذا من تواضع نبينا عليه الصلاة والتسليم، وفيه بيان لفضل ومنزلة الأنبياء. نعم.
Wir machen damit weiter, liebe Geschwister, und es geht immer noch um die Gewissheit. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt uns im Koran, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ein Ereignis erwähnt von Ibrahim alayhi salam. Und hier dieses Ereignis deutet auch darauf hin, wie wichtig es ist, dass man eine Sache sieht, damit die Gewissheit noch stärker wird. Yani, dass, wie wichtig es ist, dass du eine Sache siehst, damit die Gewissheit noch stärker wird. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-Baqarah über Ibrahim alayhi salam, dass Ibrahim zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, O Allah, zeige mir, wie du die Toten belebst. Und Allah subhanahu wa ta'ala antwortete ihm, glaubst du denn etwa nicht? Und so sagte Ibrahim, doch, aber nur damit mein Herz Ruhe findet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Baqarah, dass Ibrahim alayhi salam sagt, O Allah, zeige mir, wie du die Toten belebst, yani wie du die Toten zum Leben rufst. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, awalam tu'min, yani glaubst du denn etwa nicht? Und dann antwortet Ibrahim alayhi salam, indem er sagt, doch, aber damit mein Herz Ruhe findet. Und dies, erwähnen die Gelehrten, ist diese Strecke zwischen dem Wissen der Gewissheit bis zum Auge der Gewissheit, bis man eine Sache sieht, damit die Gewissheit in einem noch mehr steigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier, und das ist wichtig, dass wir diese Verse, wenn wir sie lesen, dass wir, oder Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir immer wieder zurückkehren zu dem, was die Gelehrten dazu sagen. Denn wenn jetzt jemand bloß diesen Vers hören würde, würde er vielleicht sagen, hätte er ihm nicht gezeigt, wie er die Toten zum Leben erweckt, dann hätte er vielleicht Zweifel oder ähnliches. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Aussage, die ebenfalls wichtig ist, dass man die Erläuterung dazu liest. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Ibrahim alaihi salam hat gesagt, O Allah, zeig mir, wie die Toten zum Leben gerufst. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, glaubst du denn etwa nicht? Und er sagt, doch, damit mein Herz Ruhe findet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wir sind ein Volk, das näher am Zweifel ist als Ibrahim alaihi salam. Ich werde das nämlich noch genauer erläutern, die deutsche Sprache lässt es nicht ganz zu, sondern er sagt, wir sind ein Volk, das näher an dem Zweifel ist, an dem Zustand des Zweifels ist, als es Ibrahim alaihi salam war, als er dies gesagt hat. Und als Lot alaihi salam sich zurückgezogen hat von seinem Volk, dass wir nicht sagen, er hat sich weggezogen von seinem Volk, er war alleine, er hat gezweifelt oder ähnliches, und sogar das Geschehen ist von Yusuf alaihi salam, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wenn ich
so lange eingesperrt wäre, wie es Yusuf a.s. war, so hätte ich dem Rufer gefolgt. Das ist jetzt der Hadith. Dieser Hadith ist authentisch überliefert von Abu Huraira bei Bukhari und Muslim. Was bedeutet das? Der Prophet s.a.w. sagt in der ersten Passage, yani wir sind ein Volk, das näher an dem Zweifel ist, als es Ibrahim a.s. ist. Und dieses Wort näher, auch wenn es nicht 100% zutrifft, aber die Gelehrten sagen zur Erläuterung, der Prophet s.a.w. wollte hier sich selbst nicht in die Position des Zweiflers bringen, sondern er wollte mit dieser Aussage die Position von Ibrahim a.s. noch weiter weg vom Zweifel holen. Sondern er sagt ihm, yani der Prophet s.a.w. wollte sagen, wenn yani wir sind näher daran, das bedeutet, der Prophet s.a.w., der vollkommenste Mensch, der beste, das beste Geschäft, das hier auf Erden war, würde niemals zweifeln. Aber er sagt diese Aussage, damit er die Stufe von Ibrahim zeigt, dass Ibrahim a.s. hier auf keinen Fall jegliche Art von Zweifel gezeigt hätte. Und er sagt, wenn ich so lange eingesperrt worden wäre, wie es Yusuf war, so hätte ich dem Rufer gefolgt. Was ist damit gemeint, dem Rufer gefolgt? Es ist bekannt, als Yusuf a.s. im Gefängnis eingesperrt wurde, so kam nach einer gewissen Zeit jemand zu ihm und er sagte ihm, der Herrscher verlangt nach dir, der König verlangt nach dir. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier meint, ist, wenn ich so lange im Gefängnis wäre, eingesperrt wäre, und der Rufer würde zu mir kommen und würde sagen, der Herrscher, der König verlangt nach dir, so wäre ich ohne Wenn und Aber rausgekommen. Hauptsache raus aus dem Knast. Aber er zeigt dir die gewaltige Stufe von Yusuf a.s., indem er sagt, und das ist bekannt, was in Surat Yusuf erwähnt ist, dass der Bote zu ihm kam und ihm gesagt hat, der Herrscher, der König verlangt nach dir. Und Yusuf a.s. ist nicht direkt sozusagen raus und hat die Freiheit gesehen, sondern hat ihm gesagt, frage ihn zuerst mal die nach den Frauen, die in ihre Hände geschnitten hatten. Diese, damit er seine Unschuld noch stärker beweist. Wir nehmen etwas noch weiter aus mit dieser Surat Yusuf. Jeder kennt Surat Yusuf. Yusuf a.s. war so schön gewesen, dass die Frau vom Herrscher den Besucherfrauen jeweils ein Messer in die Hand gegeben hat und zu ihm gesagt hat, komm raus zu ihnen. Als er zu ihnen rausgekommen ist, yani sind sie erschrocken und haben sich in die Hände geschnitten und haben gesagt, das ist wahrlich kein Mensch, das ist nur ein edler Engel. Ja, das ist die Geschichte so von. Als Yusuf a.s. nach all dem, was war, das würde ich jetzt zu weit ausholen, damit wir das erwähnen, als er im Endeffekt in den Knast gekommen ist, in den Kerker gekommen ist, ist irgendwann nach einer Zeit der Bote zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, der Herrscher verlangt nach dir. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam will hiermit sagen, yani Yusuf a.s. hätte direkt rausgehen können. Aber um seine Unschuld zu beweisen, hat er ihm zuerst gesagt, geh und frag du zuerst mal den Herrscher, was hier damals mit dieser Geschichte passiert ist und so weiter und so fort. Yani versteht ihr diese, wa alaikum salam, versteht ihr diese Aussage? Nicht, dass jemand nach Hause geht und das falsch versteht und sagt, der Prophet hat gesagt, wir sind näher am Zweifel und der Prophet hätte gezweifelt. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Ja, auch wenn ich ein bisschen durcheinander hin und her geredet habe. Ist das bei jedem angekommen? Weil das ist wichtig, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte mit dieser Aussage lediglich die Position von Ibrahim a.s. noch höher stellen und ihn freisprechen von jeglichem Zweifel. Ist das angekommen? Du nickst. Jetzt. Inshallah. Das heißt, liebe Geschwister, deswegen erwähnt der Sheikh, sollte man niemals eine Aussage nehmen, ohne diese korrekt verstanden zu haben und immer schauen, was die Gelehrten dazu sagen. So viel zum Auge der Gewissheit, wenn man eine Sache sieht, dass es noch gewaltiger ist.
فهذا الحديث يا إخوة بيان لقول الله تعالى في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. فمن خلق النبي العظيم يوضح لنا منازل من سبق من الأنبياء عليه الصلاة وأزكى التسليم. يوضح لنا نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. وده إخوة حب الأنبياء، منازل الأنبياء وأقدار الأنبياء. يوضح لنا أن لوطا عليه السلام كان يأوي الركن شديد والله عز وجل في معية الله وحفظه. يوضح لنا مدى صبر يوسف عليه السلام، مع أنه إذا وضع في مثل ما وضع في يوسف لكان أتى النبي بالأعجب والأعجب في مقام الصبر عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولكنه التواضع. التواضع بيان فضل من سبق. يوسف كان صبورا، كان متحملا، فيبدأ النبي يبين منزلته للناس. واضح؟ كما ذكر النبي في رحلة الطائف عندما تحدث مع عباس عندما جلس حزينا بجوار بستان لشيبة وعبد بن ربيعة بعد أن ضربه أهل الطائف بالحجارة وأدموا قدمي، وإذا بعتبة وشيبة يرق قلبيهما لهما فيرسلا غلاما لهما بقطف من العنب اسمه عداس وقدموا للنبي، فلما أكل منه قال بسم الله. تعجب عداس وقال ما هذا الكلام، لا يقول أهل هذه البلدة. فسأله النبي من أنت ومن أي البلاد؟ قال عداس نصراني من بلدة نينوى. فقال أمن بلدة النبي الكريم يونس ابن متى؟ شوف إخوة الربط الإيماني العجيب. قال وما أدراك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. هكذا كان رسول الله. يا إخوة دي سمة مهمة أوي في طلاب الحق، إياكم أن تنسوا فضل غيركم وخاصة من سبقكم على الطريق. فالنبي يعلمنا هذا المنهج، يعلمنا المنهج الربط الإيماني بين أهل الحق. ها هو النبي يرفع من قدر الأنبياء يبين منازلهم وفضلهم ويتواضع عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى. يا الله، والنبي أفضل الخلق وسيد الخلق سيد الأنبياء والرسل، ولكنه التواضع عشان يعلم أمته هذه الصفة، صفة الغالية. وذلك لم يجي القرآن يتحدث عن صفات أهل الإيمان وأهل الحق رحمك الله في سورة الحشر في 3 آيات يتكلم عن المهاجرين ومنازلهم العالية جدا، وبعد كده يوضح منزلة الأنصار وعدم وجود شيء في النفس أمام هذه المنزلة على إخوانهم، ثم يتكلم عن التابعين اللي جم من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا إخوة دي صفات أهل الحق، لا يعرفون حقدا ولا كراهية ولا بغضا. لماذا؟ لأن كل من يسير معك على هذا الطريق يساعدك في أداء مهمتك، خاصة بين الدعاء عندما ترى بين الدعاء كذا سبحان الله بعض الأحقاد وبعض كذا 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 كذا، ده إن دل عشان إنما يدل على عدم العلم وعدم الفهم. يا أخي الدعاء يساعد بعضهم بعضا، يعينك على أداء رسالتك ومهمتك وظيفتك وتبليغ الحق للناس وهو يساعدك، فعليك أن تشد من عضده وعليك أن تأخذ بيده وعليك أن تثبته على الحق لا أن تهدمه ولا أن تسقطه. فإن ظهر منه خطأ إن كان من أهل الحق عليك أن تنصح له وتبين له الحق، أما بخلاف طبعا أهل البدع الداعين للبدع هؤلاء لهم معاملة خاصة من شدة حتى نحفظ الدين ونحفظ السنن. ففي هذا المنهج منهج تربوي إيماني عجيب جدا لابد أن نتعلمه من رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا نقول معاذ الله أن يكون هناك شك من الأنبياء، وإنما هو عين بعد علم وشهود بعد خبر ومعاينة بعد سماع، يعني هي مرحلة إيمانية اسمها عين اليقين، زيادة الإيمان، زيادة الاطمئنان، ولا يتطرق إليها أدنى شك أبدا. نعم.
Dass wir wieder zu dieser Aussage zurückkommen, die wir vorhin erwähnt haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das deutet darauf hin, auf das, was Allah azza wa jalla im Koran erwähnt, als er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht und sagt, du bist wahrlich von gewaltigem Charakter, als Allah azza wa jalla den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lobt und er sagt ihm, du bist wahrlich von gewaltigem Charakter. Und das zeigt auch diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wie der Sheikh erwähnt hat, diese Aussage, die er getätigt hat bezüglich Ibrahim und Lot und Yusuf, ja, Friede und Segen sei auf ihnen allen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit nur durch seine Bescheidenheit den Stellenwert seiner Brüder und der Propheten zeigen wollte, die vor ihnen waren. Denn wenn wahrlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Position von Yusuf alaihi wasallam gewesen wäre, so hätte er gewaltigere Geduld gezeigt. Oder in der Position von Ibrahim oder in der Position von Lot hätte er wahrlich gewaltigere Wunder gezeigt, als es diese gezeigt haben. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch seinen gewaltigen Charakter und seine Bescheidenheit wollte er die Position seiner Brüder zeigen, die vor ihm das Prophetentum von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und das zeigt auch ebenfalls die Geschichte von Ta'if, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, um die Menschen dort zum Islam aufzurufen und man ihn vertrieben hat und mit Steine beworfen hat und so weiter und so fort und aus dieser Stadt vertrieben wurde, hat er sich zur Ruhe gesetzt und ein Mann namens Ismu'adis
Addas ist gekommen und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Trauben gebracht. Und hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schaut, und das ist vielleicht etwas Kleines, was aber ein Grund für die Rechtleitung sein kann, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Bismillah, und hat davon gegessen. Und dann hat er sich gewundert und hat gesagt, was sagst du da? Das ist nichts Übliches, was die Leute aus dieser Gegend sagen. Und dann hat er gesagt, woher bist du denn? Und hat gesagt, ich bin aus der und der Gegend. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, etwa aus der Gegend, aus der Juden, ja, nee, er war ein Christ gewesen. Und so sagt ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, etwa aus der Stadt, aus der Yunus gekommen ist. Und hat er gesagt, was lässt dich wissen, wer Yunus ist? Und hat er gesagt, das ist mein Bruder vor mir auch mit der Wahrheit gewesen und so weiter und so fort. Ja, er hat ihn auf eine schöne Art und Weise gelobt. Und dies zeigt die Bescheidenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er seine Brüder, diejenigen, die vorher waren, von Allah subhanahu wa ta'ala entsandt worden sind, immer auf eine gewisse hohe Stufe gesprochen hat. Und das ist auch der Zustand der wahrhaftigen Gläubigen, wenn wir im Koran sehen, dass sie sagen, O Allah, vergib uns und unseren Brüdern, die vorangegangen sind mit dem Glauben. Dass sie sagen, O Allah, vergib uns und unseren Brüdern, die vorangegangen sind mit dem Glauben. Ja? Und lass nichts im Herzen sein und lass uns keine Fitna für diejenigen sein, die glauben. Und das zeigt, liebe Geschwister, wie der Sheikh erwähnt, auch die Charakterzüge, die der Muslim haben sollte, dass er gegenüber seinen Geschwistern, dass du versuchst, deine Geschwister immer hochzustellen, dass du auf niemanden herabblickst oder ähnliches. Und auch wenn man gemeinsam zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft oder wie der Sheikh erwähnt, in der Position der Schüler des Wissens oder der Gelehrten oder der Prediger, dass nicht der Prediger Neid hat auf diesen Prediger oder der auf den oder der Gelehrte auf den, sondern dass es allgemein eigentlich eine Botschaft ist, die jeder versucht voranzubringen und jeder versucht zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. So sollst du eigentlich froh sein, wenn es jemanden gibt, der dich auf diesem Wege versucht zu unterstützen. Deswegen ist diejenigen, die fest geglaubt haben und diese Charakterzüge haben, sagen nur Allah, vergebe uns und unseren Brüdern, die vorangegangen sind mit dem Iman. Das nur, um zu zeigen, wie wichtig die Stellung ist, wegen der Gewissheit, was man mit dem Auge wahrnimmt, dass sie gewaltiger ist als bloß das Wissen oder das, was man gehört hat.
Al-Martabatu al-Thalithatu wa martabat haqq al-Yaqin. Wa ma'anah mubasharat al-Shay' bil-Ihsas bihi. Mubasharat al-Shay' bil-Ihsas bihi. Kama idha dakhalu al-Jannah wa tamatta'u bima fiha. فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين وفي الموقف حين تقترب منهم الجنة حتى يعاينوها بأعينهم في مرتبة عين اليقين وإذا دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين اللي انت سمعت وأمنت به اللي انت هتشوف يوم القيامة عندما ترى الجنة عندما تدخل الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتلبس حريرها وتتمتع بحورها هو ده حق اليقين أصبح حقا بالضبط إيش ضرب العلماء مثال كده لهذه المراتب فقال إذا أخبرك إنسان إن عنده عسل نقي جدا فأنت صدقته إنسان لا يكذب يبيع العسل يقول لك أنا عندي عسل درجة أولى هونش أوكي فأنت صدقت تاني يوم جاب لك العسل لما انت صدقت اسمه علم اليقين خلاص انا مصدق عبد الكريم قال لي انا جايب عسل من المغرب 100 خلاص طب كلام جميل سمعت الخبر انا مصدقه انه جاب عسل طب تاني يوم لقيته جايب لي علبه عسل شفتها بقى عين يقين انا كنت انا مصدق انه عنده عسل لكن لما شفت انتقلت لمرحله ايه زياده اليقين اللي هو عيني اللي شفت بعيني طيب كل بقى شخصي كده بقى حق يقين ان انا ذقت العسل ماشي كده فهكذا يبقى دي مرتبه على اعلى مراتب الايمان يا اخو اللي بيسموه العلماء مرتبه الصديقيه مرتبه ايش ودي المرتبه يا اخوه اللي تالي درجه النبوه مباشره مرتبه عاليه قوي وفيها يتفاوت الصالحون فيها يتفاوت الصالح لذلك قال تعالى فاولئك من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعلى منزل النبوة ثم تليها الصديقية لذلك صديق الأمة ومن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلى منزلة بعد الأنبياء خلاص فالصديقية اسمها مرحلة الحق نعم الصديق كان عنده من اليقين ما يجعل إيمانه بإيمان أمه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال العلماء ما فضل الصديق على غيره من أصحاب رسول الله لا بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بأمر في قلبه. دي حاجة في وقر في القلب، دي مرحلة الصديقية يا إخوة، مش بكثرة الأعمال أبدا، لكن القلب ويقين القلب وصدق القلب، دي المرحلة العالية قوي اللي هي مرحلة حق اليقين. لما النبي يخبرك عن الجنة أكنك عايشها، أكنك تراها، ترى الجنة وكأنك تعيش فيها، ده يقين. فدي مرحلة حق اليقين بقى. يبقى حق اليقين أن تعاين ما سمعته بأذنك وأمنت به في الدنيا وما رأيت معالمه في القيامة، فإن عشت في الجنة بقى هو ده حق اليقين. السؤال يا إخوة اللي يبدأ يعمل في نفوسنا الآن بعد أن تعلمنا وتعرفنا على مراتب اليقين، كيف أحصل اليقين؟ سؤال مهم أوي. هل في أسباب تعين الإنسان على اكتساب اليقين والتحقق من مراتبه؟ ده سؤال مهم يحتاج لجواب، والمقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نتكلم عن أسباب اكتساب اليقين أو الطرق التي تؤدي لاكتساب اليقين، فانتظرونا إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء. نعم.
Jetzt kommen wir zur dritten und letzten Art der Gewissheit und somit werden wir inshallah auch abschließen. Und das ist die gewaltigste Art der Gewissheit überhaupt. Und das ist die wahre Gewissheit. Wir haben am Anfang gesagt, das Wissen der Gewissheit. Und als zweites haben wir gesagt, das Auge der Gewissheit. Und als drittes, die wahre Gewissheit. Die wahre Gewissheit, liebe Geschwister, ist ein Ereignis gegenwärtig zu erleben. Ein Ereignis gegenwärtig zu erleben. Das heißt beispielsweise, wie der Sheikh erwähnt hat, wir geben ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, jemand, oder wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, jemand sagt dir, ich habe Honig. Ja? Gehen wir davon aus, Sheikh Sayyid hat Honig. Sheikh Sayyid sagt, ich habe Honig. Ja? Das ist die erste Stufe. Wissen der Gewissheit. Sheikh Sayyid sagt mir, ich habe Honig. Ja? Das heißt, ich habe es von ihm durch eine Nachrichtensprechung, eine Information, die er mir gegeben hat, habe ich gehört, dass er Honig hat. Okay? Am nächsten Tag bringt er diesen Honig mit und ich kann ihn sehen. Das heißt, Auge der Gewissheit. Ich habe das, wovon er mir gestern erzählt hat, ja, habe ich heute Kenntnis genommen, indem ich es mit meinem Auge wahrgenommen habe. Das heißt, es gibt keinen Zweifel darüber, das ist wirklich vorhanden. Und die dritte Art, die wahre Gewissheit, ist, wenn du einen Löffel von diesem Honig nimmst und ihn isst, dann hast du die wahre Gewissheit. Und genauso ist es beispielsweise wie mit dem Paradies, das Allah so erschaffen hat. Du hörst von dem Paradies, ja, am jüngsten Tag wirst du es sehen und die wahre Gewissheit ist, wenn du in diesem Paradies bist und dann diese Gaben im Paradies durchlebst, das, wovon du vorher nur im Koran gehört hast oder ähnliches. Du bist jetzt drin, du bist im Paradies, du erlebst es gegenwärtig, diese ganzen Geschehnisse, wovon erzählt wurde und gesprochen wurde, jetzt im Moment lebst du es. Das ist die wahre Gewissheit. Es gibt keine Stufe, die gewaltiger ist als diese. Das heißt, du durchlebst es. Vorher hast du es gehört, du hast es gesehen, jetzt durchlebst du es. Das heißt, das ist die vollkommenste Art der Gewissheit. Und deswegen, liebe Geschwister, ist diese Stufe, wird auch genannt, die Stufe der Wahrhaftigen. Und die Wahrhaftigen sind wie beispielsweise, und es ist bekannt, Abu Bakr radiallahu anhu. Der ist von diesem Kaliber. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, und deswegen sagen auch die Gelehrten, diese Stufe, diese Art der Menschen, ja, und, aber das ist natürlich nichts Leichtes, wenn wir sagen, die wahre Gewissheit, das heißt nicht, okay, ich stelle mir das jetzt vor und okay, jetzt habe ich das wahrgenommen, sondern du kannst dir nichts vormachen, was in deinem Herzen ist. Aber diese Stufe, diese Menschen, ja, diese stehen direkt unter den Stufen der Propheten. Diese gewisse Art von Menschen stehen direkt unter der Stufe der Propheten. Das heißt, liebe Geschwister, mit diesem Beispiel haben wir es eigentlich verdeutlicht, mit diesem Honig. Ja, du hörst davon, am nächsten Tag siehst du es, Auge der Gewissheit, und dann schmeckst du ihn. Die wahre Gewissheit. Und genauso ist es mit dem Paradies. Möge Allah uns dort vereinen, so wie wir hier sitzen. Jetzt kommen wir zur wichtigen Frage. Wie erhalte ich... Willst du schon gehen, oder was? Bleib sitzen.
Kann raus, wenn du nicht.
Nee, brauchst du nicht. Jetzt gleich. Die wichtige Frage ist, wie erhalte ich diese Gewissheit? Oder was muss ich tun? Jetzt habe ich mir das alles vorgestellt. Jeder von uns hat das jetzt gehört. Und jeder von uns hat jetzt bestimmt in seinem Herzen, dass er sagt, diese Stufe möchte ich erreichen. Denn der Mensch ab und zu hat eine gewisse Art von Zweifel. Oder jeder von uns denkt sich jetzt, ich möchte genau diese Gewissheit erreichen. Dass mein Herz voll getunkt ist in Gewissheit. Und wie du das erreichst und welche Stufen du gehen musst und welche Etappen du gehen musst, das ist ein breiteres Thema. Und dieses Thema benötigt einen weiteren Vortrag. So ist das inshallah das Thema des nächsten Vortrages, wenn Allah azza wa jall so vorhergeschrieben hat und wir uns wiedersehen dürfen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azza wa jall für mich und euch in Vergebung.
Möge Allah euch reich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.